Guten Morgen auch von mir an diesem ersten Advent. Der Predigttext für diesen ersten Sonntag im Advent steht im Hebräerbrief im Kapitel 10. Ich lese uns von Vers 23 bis Vers 27. Da heißt es: Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns da noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Wie viel Glauben wird Jesus finden, wenn er wiederkommt? Das ist eine Frage. In der Bibel wird sie gestellt. Wie viel Glauben wird Jesus finden, wenn er wiederkommt? Wie viel Glauben wird er bei uns finden, in unserer Gemeinde? Wie viel Glauben wird er bei mir finden, ganz persönlich? Wird er mich im Glaubenshoch finden oder in einem Glaubenstief finden? Ich erinnere mich, mit 18, 19 Jahren etwa war ich Student gewesen in der Nähe von Walsrode, in der Lüneburger Heide, einem kleinen Dorf Krelingen. Da hatte ein Pastor Heinrich Kemner mit Drogenabhängigen eine Arbeit begonnen, einen Bauernhof gekauft, dann kam noch Schreinerei, Gärtnerei dazu, Landwirtschaft sowieso. Und dann hat er noch Theologiestudenten dazugeholt, die sollten dort in dieser Umgebung ihre Sprachen lernen, Altgriechisch und Hebräisch. Und dann, als ich eben 18, 19 Jahre alt war, also so das Jahr 81, 82, bin ich dorthin gekommen mit etwa, weiß nicht, ich glaube, waren irgendwie so eine Zahl von 20, 25 Studenten gewesen. Wir waren alle Feuer und Flamme für Jesus. Wir wollten auch viel lernen über Jesus in diesen anderthalb Jahren, die wir da waren. Wir haben sehr viel gelernt, auch im Zusammenleben mit diesen Drogenabhängigen oder ehemaligen Drogenabhängigen, die versucht haben, wieder mit Jesu Hilfe ein neues Leben anzufangen. Es gab auch Wochenenden oder Abenden, wo wir einmal nicht lernen mussten. Und dann sind wir nach Walsrode gefahren in die Disco. Aber nicht um abzutanzen, wie man vielleicht denken könnte, sondern um abzulegen, ein Glaubenszeugnis abzulegen. Das sah so aus, dass wir vor der Diskothek standen und alle, die entweder reingingen oder rauskamen, haben wir entweder Traktat verteilt oder haben sie eben darauf angesprochen und gesagt, ja, was ist denn dein Sinn im Leben? Und haben dann von unserem Sinn im Leben von Jesus erzählt. Und einer der Höhepunkte war, dass uns sogar mal erlaubt worden ist, für ein, zwei Minuten in der Diskothek selbst auf der Tanzfläche das Mikro zu ergreifen und dann in diesen ein, zwei Minuten etwas von unserem Glauben weiterzugeben. Also so eine Art Wort zum Sonntag auf der Tanzfläche zu sprechen. Und eines Tages, da erinnere ich mich auch ganz gut daran, da ist der Diskothekenbesitzer raus zu uns auf den Hof gekommen, zu uns Theologiestudenten, und dann hat er uns so gemustert. Und dann hat er kleine Ansprache an uns gehalten und hat gesagt, ich wette, in 10 Jahren, da seid ihr alle nicht mehr so drauf, da habt ihr ganz anderes im Sinn. Hat er so gesagt, uns Theologiestudenten. Und die Frage war dann ja, sollte der Recht behalten? Sollte unser Glaube nur so eine Art Strohfeuer sein, so in dieser jugendlichen Begeisterung? Und in 10 Jahren seid ihr alle ganz anders drauf, habt ihr ganz anderes im Sinn. Und hat nicht auch Jesus mal irgendwo davon gesprochen, vom vierfachen Ackerfeld, und dann kann eben, ja, der Glaube ist dann so wie bei den Steinen oder bei den Disteln oder bei auf dem Weg, wo die Vögel ihn wegpicken, und außen vorbei ist es mit dem Glauben. Das ist genau die Fragestellung auch, mit der sich der Hebräerbrief beschäftigt. Glaube nur Strohfeuer, Glaube, der unter schwierigen Umständen droht, sozusagen weggepickt zu werden, unter Dornen und Disteln zu ersticken oder im steinigen Boden eben keine Wurzeln fassen zu können. Bleibt Glaube nur eine Episode in meinem Leben? Und das war's dann, und dann guckt man auf den Glauben zurück wie so auf eine Urlaubsreise. Man hat noch ein paar Fotos oder ein paar Erinnerungen davon übrig. Der Text von heute, der gibt so ein paar Hinweise, wie unser Glaube durchhalten kann. Der erste Punkt, gleich im Vers 23, ich habe es mal zusammengefasst unter Überschrift: Achtung festhalten. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Im Hebräerbrief gibt es ein Kapitel, Kapitel 6, das beschäftigt sich ganz ausführlich mit dem Thema Festhalten. Kann sich das so vorstellen, ich habe mal ein Bild mitgebracht, so für manchen ist das ja tagtägliches Brot mit der S-Bahn fahren, und da stehst du in der S-Bahn, und wenn die S-Bahn dann mal eine Bremsung oder eine Vollbremsung gar macht und du dich dann nicht festgehalten hast an solch einem Haltegriff, dann wirst du merken, wie schnell es den Boden dir unter den Füßen wegzieht und wo du womöglich auf die Nase fällst. Und genau das ist gemeint, wenn der Hebräerbrief sagt, ihr müsst euch festhalten. Im Hebräerbrief im Kapitel 6 heißt es: Dazu nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. Also die hatten schon die Erfahrung, es gab Leute, die haben bis zu ihrem letzten Atemzug sozusagen an ihrem Glauben festgehalten. Und da sagt der Hebräerbrief, die nehmt euch als Beispiel. Also auf Deutsch: sucht ihr Leute, die im Glauben feststehen, an denen halte dich fest, die den Glauben bewahrt haben bis ins hohe Alter und die immer noch für diesen Jesus, von diesem Jesus begeistert sind. Das sind die, an denen halte dich fest. Im Kapitel 6 kommt dann der Hebräerbrief auf Abraham zur Sprache, und da heißt es dann: Gott machte Abraham eine Zusage, schwor bei seinem eigenen Namen, da er bei nichts Höherem schwören konnte als bei sich selbst, und sagte: Ich gebe dir mein Wort, dass ich dich überaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Und dann heißt es in Vers 15: Und so wartete Abraham beharrlich und erhielt, was Gott ihm versprochen hatte. Ja, das ist so der Glaubensmann schlechthin. Der hatte eine Zusage von Gott und hat auf diese Zusage hin beharrlich an dieser Zusage an Gott festgehalten, an seinem Glauben festgehalten, dass Gott ihn nicht enttäuschen wird, sondern dass Gott zu seinen Zusagen steht. Das braucht der Glaube. Unser Glaube braucht Leute, an denen wir uns festhalten können, an denen wir uns orientieren können, Leute, die so beharrlich sind wie Abraham, die eben auch Durststrecken überwunden haben, die sagen können: Ja, Gott hat mir das verheißen und ich halte daran fest. Ich bin froh, dass ich so Leute habe. Könnte ich immer 5, 6 Leute aufzählen. Ein Chris Lane in St. Albans, der vor 25 Jahren mit einem kleinen Hauskreis begann, aber diese Zusage von Gott hat: Ich werde dir eine Gemeinde schenken. Heute hat er eine Gemeinde, ich habe es letztens schon mal erwähnt, die haben sonntags in ihrem Kindergottesdienst, haben die 1000 Kinder auf ihrer Liste. Ross Patterson gehört dazu, ein China-Missionar, der chinesischen Untergrundkirche dient. Benny Wohlfahrt, der in Hunderten von Gemeinden in Afrika und Asien Bibelunterricht erteilt. aber auch solche, die ganz persönlich mir in meinem Glauben geholfen haben, auch ein älterer, ich erwähne es immer wieder gerne, ein Wilhelm Feller, der erst im hohen Alter habe ich ihn kennengelernt, da war er schon fast 80, aber ein Mann des Glaubens, an dem ich mich immer noch orientiere, auch wenn er mittlerweile verstorben ist und so weiter. Mein Konfirmationsspruch weist auch in diese Richtung, der stammt aus Matthäus 24, Vers 13. Da heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Auf Deutsch heißt das, der wird von Jesus gerettet werden. Ausharren bis ans Ende. Das ist das, wie Glaube funktionieren soll. Glaube, der soll durchtragen bis an unser Lebensende. Und dazu braucht es eben als erstes mal Leute, an denen wir uns festhalten können. Manchmal geht es in die Kurve, manchmal werden wir ausgebremst und dann verlieren wir schnell den Boden unter den Füßen. Es ist gut, wenn man jemanden hat, an dem man sich festhalten kann. Was braucht es noch, um den Glauben zu bewahren? Der Hebräerbrief fährt fort in Vers 24 und das habe ich mal zusammengefasst unter dem Wort gegenseitig anspornen. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, sollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ist vielleicht ein ganz neuer Gedanke, oder? Als Gemeinde heißt das, wir sind füreinander verantwortlich, dass wir ja nicht nur im Glauben stehen, jetzt wird es ganz spannend, hier heißt es, dass wir Liebe erweisen sollen, einander Liebe erweisen sollen und Gutes tun sollen. Glaube gerät immer auch dann in Gefahr, wenn er bloß Kopfsache ist. Glaube, das soll Herzenssache sein. Wenn es Herzenssache ist, dann soll das auch, ja, wie sagt man das, handgreiflich werden. Aber im positiven Sinne handgreiflich werden. Es geht um Liebe und es geht um Gutes tun. Auch davon schreibt der Hebräerbrief auch im Kapitel 6. Christen haben Christen geholfen. Wie kann das aussehen? Also ich bin, ist auch kein Geheimnis, denke ich mir, ich bin ein Fan von Kommunitäten. Mit meiner Frau war ich vergangenes Wochenende in einer Kommunität zu Gast. Da leben Christen zusammen und sie teilen vieles miteinander, sie helfen sich gegenseitig. Ich weiß auch, dass das nicht so einfach ist. Ich habe über das Studium hinweg insgesamt 8 Jahre in christlichen Wohngemeinschaften zusammengelebt. Und ich kann sagen, das war nicht immer einfach und leicht. Ja, das fing damit an, eben, dass du dir was in den Kühlschrank gestellt hast, wo du dachtest, das schmeckt nur dir. Und am nächsten Tag hast du feststellen müssen, das schmeckte nicht nur dir. Oder hier noch ein Bild dazu. Ja. Wer macht den Abwasch? Das ist auch in der christlichen Wohngemeinschaft kein Selbstläufer gewesen. Ja. Das Gute ist, an so einer christlichen Wohngemeinschaft war das, du entdeckst sehr, sehr schnell, wie es um deinen Glauben bestellt ist. Der verkopft nicht in der Wohngemeinschaft. Du kommst eher dahin, dass du sagst, ja, lebe ich wirklich in der Liebe? Wie gehe ich mit meinem Mitbewohner um? Wohnt in meinem Herzen Neid und Eifersucht? Lebe ich Bitterkeit und Kritik? Lebe ich auf Kosten anderer? Oder spornen wir uns gegenseitig an, uns Liebe zu erweisen und Gutes zu tun? Ja, man kann so wunderbar Glauben leben für sich allein. Ach, das geht ganz wunderbar. Das ist aber nicht der Glaube, von dem Jesus gesprochen hat oder hier der Hebräerbrief spricht. Hier ist davon die Rede, dass wir uns gegenseitig dazu anspornen sollen, Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Im Galaterbrief heißt es, da spricht Paulus davon, dass es um den Glauben geht, der in der Liebe tätig ist. Und ehrlich gesagt, gibt es gar keinen anderen Glauben. Was anderes ist sowas, da lebt man für sich selbst, glaubt für sich selbst, ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Kommt die nächste Zeile, der nächste Vers. Unter dem Stichwort nicht fernbleiben. Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Da fährt dann noch fort der Vers, und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. In Krelingen, also da, wo ich zum ersten Mal mit Christen zusammengelebt habe, da begann jeder Tag mit einer gemeinsamen Andacht. Jeder Tag. Und wir nahmen auch alle daran teil. Es sei denn, wir waren krank und lagen im Bett. Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Im Psalm 26 heißt es einmal, ich liebe das Haus, in dem du wohnst, wo du in deiner Herrlichkeit uns nahe bist. Also schon im Alten Testament gab es Orte, von denen man wusste, wenn ich da hinkomme, da ist Gott, da ist auch Gott zu finden. Jesus sagt es mal anders, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Es braucht offensichtlich mindestens mal zwei, drei Leute, dass Jesus sagt, da bin ich mitten in der Mitte, da bin ich dabei. Das Minimum. Wenn man nochmal auf Abraham schaut, dann sieht man aber, dass Gott auch große Zahlen liebt. Ja, der Abraham bekommt diese Verheißung, dass seine Nachkommen einmal mehr sein werden, als Sterne am Himmel zu sehen sind oder Sandkörner am Strand liegen. Ich habe mal durchgerechnet, ich hatte jetzt kein Bild von unserer Kirche, aber da stehen Stühle so ähnlich wie in unserer Kirche. Wir haben 250 Stühle in unserer Kirche. Das sind viel zu wenige, um allen Evangelischen in Obertshausen Platz zu bieten. Wenn wir an einem Sonntag wie diesem für alle Evangelischen in Obertshausen Gottesdienste feiern wollten, müssten wir etwa 18 Gottesdienste feiern am Sonntag. Ich weiß nicht, heute haben wir ein kleines Musikteam, vielleicht würde man irgendwann schlapp machen, keine Ahnung. Vielleicht würde ich auch irgendwann schlapp machen bei 18 Gottesdienst. Vielleicht der Kaffeedienst sagen, so viel Kaffee können wir nicht kochen. Moderatorin, Mischer, Beamer. 18 Gottesdienste, aber das zeigt, Mensch, wir sind ja eigentlich noch viel, viel mehr. Wo sind sie? Ich habe das immer wieder als sehr ermutigend erlebt, mit mehr als, nicht nur Hunderten, sondern mit Tausenden von Christen miteinander Gott zu erleben, in Gottesdiensten oder auf Konferenzen, wie wir das zum Beispiel als Kirchenvorstand auch wieder im neuen Jahr vorhaben, wenn wir nach Leipzig gehen und an einer Willow Creek Konferenz teilnehmen. Das ist was Besonderes, ja? Wenn wirklich alle zusammenkommen. Ja, ich stelle mir das manchmal vor, wie das wäre. Also gut, entweder 18 Gottesdienste hintereinander, aber wenn ich das Versprechen hätte, alle kämen, mal gucken. Kollegin ist ja auch noch da, kann man sich abwechseln. Ist das vielleicht machbar? Ich habe so gedacht, das Wunder der Brotvermehrung kommt ja zweimal vor. Ja, einmal eben mit 4.000 und 5.000, da waren nur die Männer gezählt. Klingt fast so, als würde sich Jesus besonders ins Zeug legen, wenn ganz viele dabei sind. Ja. Bei 4.000 und 5.000, da hat er dann mal das Brotwunder getan. Wäre doch ermutigend, auch für unseren Glauben. Ja, ich weiß, dass die Jugend geht zurzeit durch so eine Durststrecke, Weil genau das eingetroffen ist, was hier der Hebräerbrief sagt. Ja, viele bleiben weg. Irgendwie haben die anders zu tun, haben sich das vielleicht sogar angewöhnt. Letzter Punkt, vierter Punkt, heißt in Vers 26 dann, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu. Also, da redet der Hebräerbrief von Christen, die einmal Christen waren, aber dann haben sie sich sozusagen selber im Glauben einen Tiefschlag versetzt. vorsätzlich und fortgesetzt sündigen. Gemeinde ist auch immer dafür gut, dass sie im Falle eines Falles uns auf die Finger klopft. Es gibt ja Menschen, die lieben die Anonymität einer Großstadt. Und die Großstadt, ja, die verleitet eben ein Leben zu leben, das auf einem Dorf undenkbar wäre. Man nennt das schlicht und einfach soziale Kontrolle. Ist das schlecht? Andere an meinem Leben teilhaben zu lassen, ist das schlecht? Wenn andere irgendwie draufschauen und sagen, du, kann ich nicht nachvollziehen, wie du da lebst. Ich habe das mal auch als junger Kerl, haben wir so eine Holland-Radtour gemacht und die reformierten Christen in Holland, die hatten, also ist schon ein paar Jahrhunderte her, da haben die ihre Häuser so gebaut, dass die Fenster so niedrig waren, dass man von dem Gehweg aus gut hineinsehen konnte. Ja, das ist doch mal eine Maßnahme, oder? Glaube heißt eben nicht nur, dass Jesus in mein Leben gucken darf, sondern Glaube heißt eben auch, dass die Gemeinde in mein Leben, in meine Lebenszimmer schauen darf. Oder? Der Freispruch, den wir durch Jesus haben, sagt Paulus in Römer 6, der Freispruch, den wir durch Jesus haben, den haben wir, ist aber kein Freibrief für ein Leben ohne Jesus. Glaube heißt vielmehr, ich lebe für Jesus, ich lebe für die Liebe, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Und bevor jetzt andere sagen, ja, aber wie ist das denn dann? Klar sündigen auch Christen. Und das ist, habe ich nochmal im Bild so festgehalten, wenn die Straße glatt ist und du hast noch keine Winterreifen, dann kommst du ins Rutschen und das kann eben auch Christen passieren. Ich gestehe, ich bin auch einer von denen, der hat noch nicht überall die Winterreifen drauf, muss noch erledigt werden demnächst. Ihr könnt mit mir schimpfen. Wenn der Hebräerbrief sagt, vorsätzlich und fortgesetzt, dann würde das eben, um in diesem Bild zu bleiben, ja heißen, ich würde mich, wenn es Glatteis draußen hat, ins Auto setzen und würde sagen, ins Auto ohne Winterreifen setzen und sagen, so, da fahre ich hin, wo ist die Klette, da will ich hin. Das wäre vorsätzlich und fortgesetzt. Klar, sage ich, sündigen auch Christen, du kannst das ausblenden, wie auch immer. Im Galaterbrief sagt Paulus einmal, wie Gemeinde damit umgehen soll, wenn einer aus der Gemeinde sozusagen auf glatter Fahrbahn von der Fahrbahn abgekommen ist. Galater 6, Vers 1, Brüder und Schwestern heißt es da, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Das ist noch ein neues Bild, was man von Gemeinde damit verbinden kann. Das Bild der Gemeinde als so ein ADAC, gelber Engel oder als Abschleppdienst. Und der muss natürlich dann gut bereift sein oder besser noch Ketten dabei haben oder wie auch immer, Spikes oder um dann möglichst schnell auch aus der Gefahrenzone raus zu sein. Glaube, ich fasse das nochmal zusammen, Glaube ist kein Selbstläufer. Glaube braucht Leute, an denen er sich festhalten kann. Und Glaube ist auch keine Kopfsache, sondern Glaube soll sich auswirken in Liebe. Im Gutes tun. Und Glaube lebt auch davon, dass wir in großer Zahl zusammenkommen, weil offensichtlich es Gott auch liebt, sich in unter großen Mengen sich zu verherrlichen und zu zeigen, dass er ein großer Gott ist. Und letztlich heißt eben Glaube auch, dass es Leute um mich herum braucht, die mir aufhelfen, wenn ich einmal gefallen bin, weil eben auch das Leben als Christ manchmal mit Glatteisgefahr zu kämpfen hat. Adventszeit ist Zeit, in der wir uns auch überprüfen sollen, schauen sollen, wie steht's mit uns. Heute stand der Glaube im Vordergrund. Amen.